Also, die meisten Konflikte in deinem Leben hast du vermutlich in der Familie oder bei der Arbeit. Jetzt, die Römer waren nicht immer die Schlausten, zumindest anhand von Asterix und Obelix, aber die haben etwas schon begriffen. Und darum haben die Römer gesagt, okay, das mit der Familie und der Arbeit ist beziehungsmäßig ein Problem und darum machen wir Regeln, wie man da miteinander umgeht. Und die haben Haustafeln erstellt. Wie geht man miteinander um? Und Paulus hat sich gesagt, das mache ich auch, ist eine gute Idee. Aber ich bin nicht ganz so einverstanden, was die Römer da geschrieben haben. Ich mache eine neue Haustafel. Die sieht ganz anders aus. Und ich mache eine Haustafel für Christen und die sende ich dann an die Kolosser. Also ich auch gesendet an die Epheser, weil er so überzeugt war und hat gesagt, so könnte man gut miteinander umgehen. Und er hat dann das so aufgeteilt, hat gesagt, okay, es geht darum, wie Mann und Frau miteinander umgehen. Es geht darum, wie Eltern und Kinder miteinander umgehen. Und es geht darum, wie Chefs und Angestellte miteinander umgehen. Das sind eigentlich, oder wären eigentlich, die drei Themen von heute. Jetzt, zum Glück haben wir am 1. Februar das schon behandelt mit Mann und Frau. Und haben wir gesehen, an einem so speziellen Gottesdienst, wo wir einfach das angeschaut haben, wie sollen die miteinander umgehen. Es ging darum, wie unglaublich liebevoll ein Mann mit seiner Frau umgehen soll. Und es ging darum, wie Jesus Frauen gesehen hat. Darum lassen wir dieses Thema heute weg, sonst wären es tatsächlich drei Predigten geworden. Und du kannst auf unserer Website das hören, lesen oder anschauen. Und ich habe draußen beim Ausgang, wo die Predigten aufliegen, auch die Predigt vom 1. Februar nochmals aufgelegt. Du kannst es nochmals lesen. Dieses Thema, sonst würden wir uns nochmals wiederholen. Darum, dieses Thema fällt weg und wir schauen die anderen zwei Themen an. Und darum gibt es zwei kurze Predigten. Jetzt sagt Paulus zu all diesen vier Begriffen, zu all diesen vier Menschengruppen, sagt er etwas. Und es ist ja nicht heute der Anspruch, dass du alle diese vier Dinge aufnimmst. Aber sei doch einfach hier und sag, Heiliger Geist, wo, in welchem Bereich möchtest du mir etwas ganz Konkretes schenken? Wo gibst du mir etwas? Und dann hören und sagen, zeig mir's, beschenk mich und dann möchte ich mit dem nach Hause gehen, nächste Woche, und das soll mich befreien, eine neue Situation hinein. Wir starten zu uns mit Chefs und Angestellten. Da steht, oder hat Paulus geschrieben, als Haustafel, ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herren in allem, was ihr tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig. Nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Wenn ihr jedoch Unrecht tut, werdet ihr auch die Folgen tragen müssen. Denn Gott bevorzugt niemanden. Und jetzt kehrt das Ganze noch um. Das war alles ja für die Sklaven. Und sagt, ihr Sklavenbesitzer, behandelt eure Sklaven gerecht und begegnet ihnen auf Augenhöhe. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Jetzt, wenn das jemand damals gelesen hat, dann war das absolut revolutionär. Das hätten sonst kein Römer und auch sonst niemand geschrieben, weil es gibt ein paar Begriffe, die sind speziell. Einerseits macht er Regeln für die Chefs und die Sklavenbesitzer. Das war überhaupt nicht normal. Es gab damals normalerweise nur Regeln für die Sklaven, nur Regeln für die Kinder, nur Regeln für die Frauen, weil die waren untergeordnet. Die hohen Chefs und die Männer und die Eltern, die mussten gar nichts tun. Für die gab es keine Regeln. Die konnten tun, was sie wollten. Aber die tiefere Kaste sozusagen, die hatten Regeln. Und dann kommt uns ein Begriff hier vor, das ist auch revolutionär oder schwierig. Für uns heute, 2026 im Westen, das Problem mit den Sklaven. Wir würden sagen, hey, das sticht uns ins Auge. Warum Sklaverei? Warum hat Paulus nicht geschrieben, schafft die Sklaverei ab? Das wäre doch gut gewesen. Das Problem ist, damals hat das ganze Wirtschaftssystem war aufgebaut auf Sklaverei. Es hat, ein großer Teil der Menschheit waren Sklaven. wenn man das weggenommen hätte, es wäre alles zusammengebrochen. Und ich glaube, Paulus hat hier schon eine Grundlage geschaffen, um anders mit Sklaven umzugehen, was dann viel, viel später auch passiert ist. Die Christen waren ganz, ganz entscheidend, dass Sklaverei abgeschafft wurde. Aber damals war noch nicht die Zeit dafür. Ich glaube, man muss immer ein bisschen weiter sein. Aber wenn du alles umstürzen willst, dann geht es nicht. Aber Paulus hat hier schon etwas geschaffen für, wie geht man mit Sklaven um? Behandelt sie gut und. Er war einen Schritt weiter. Es war damals schon revolutionär, aber es war noch nicht die Zeit, alles umzustürzen. Weil ihr dürft euch das nicht vorstellen wie die Sklaverei in den USA, wo es um Ethnie ging und. Damals ging es für die Sklaven mehr um wirtschaftliche Sicherheit. Ganz viele Menschen haben sich in die Sklaverei verkauft, und zwar freiwillig. Weil, wenn du Fischer bist, war das unsicher. Du wusstest nicht, wie viele Fische werde ich fangen, kann ich damit leben. Wenn du Bauer warst, war es nicht sicher, wie wird das Wetter sein, kann ich genug ernten. Wenn du Sklave warst, hast du ein sicheres Einkommen. Und es war vielmals schon vorteilhaft als Sklave und nicht als Freier, wo du dauernd nicht wusstest, werde ich genug haben. Als Sklave hattest du genug. Und dann natürlich der Begriff begegnet als Sklavenbesitzer den Sklaven auf Augenhöhe. Geht gar nicht. Der Sklavenbesitzer war oben, die Sklaven waren unten. Und jetzt kommt Paulus und sagt, begegnet euch auf Augenhöhe. Das sagt ja extrem viel. Ihr seid gleichwertig. Niemand ist höher, niemand ist tiefer. Natürlich von der Position her schon, aber nicht als Mensch. Die Aufgaben waren anders, aber der Wert vom Mensch, der war genau gleich. Und das will Paulus hier sagen. Denn es gibt eine Theologie der Arbeit. Und die ist speziell, die hat mit Martin Luther angefangen, der gesagt hat, okay, was will Gott überhaupt sagen über Arbeit? Und die geht natürlich bis heute. Und die Theologie der Arbeit geht so, Gott sorgt für uns. Die Frage ist nur, wie? Ich habe noch nie gehabt, dass am Morgen ein Engel vor der Türe steht und sagt, hey, hier hast du die Gipfeli, ich sorge für dich. Wenn du das schon mal erlebt hast, dann erzähl mir das nach dem Gottesdienst und dann bringen wir das nächsten Sonntag für alle. Da ist Brunch, dann passt das super. Nein, das macht Gott anders. Er sorgt schon für uns. Er gibt dir Brot durch den Bauer, dann durch den Müller, durch den Lastwagenfahrer, der das nach Zürich bringt und durch die Verkäuferin beim Coop, Migros oder weiß ich was, mache jetzt keine Werbung, oder? Aber er sorgt durch den Bauer, Müller, Lastwagenfahrer, Verkäuferin, all das. Und das sind vielleicht nicht mal die angesehensten Jobs, nicht die Menschen, die am meisten verdienen. Aber Gott sorgt für uns durch jedwelche Arbeit. Wenn du einen Computer programmierst, dadurch sorgt Gott für uns. Wenn du Leute eine Versicherung verkaufst, auch. Wenn du am Spitalbett bist, auch. Durch Arbeit versorgt Gott uns. Das war von Anfang an so. Es war von Anfang an geplant, dass wir arbeiten. Und wenn wir arbeiten, hey, dann sorgt Gott für uns und für andere Menschen. Das ist ganz am Anfang der Schöpfung war es so. Hey, Adam pflügt den Acker und ernte, dass der Mensch ist für Arbeit geschaffen. Ich habe es mal erlebt letzten Sommer, 2 Monate nicht arbeiten. Ich bin fast durchgeknallt. Was machst du denn? Was hat dein Leben überhaupt noch für einen Wert? Wenn du mal nicht mehr hast, wird es wirklich schwierig. Und durch Arbeit, das ist diese Theologie der Arbeit, versorgen wir uns selbst und andere Menschen. Und darum, lasst uns einander auf Augenhöhe begegnen, denn wir haben alle die gleiche Aufgabe. Es gibt keine höheren Jobs für Gott, es gibt keine tieferen Jobs für Gott. Wir müssen, sollen nicht auf die anderen hinunterschauen, die weniger verdienen oder die einen wenig angesehenen Job haben. Begegnet einander auf Augenhöhe. Und es klingt vielleicht zuerst mal noch relativ simpel, oder? Aber diese Theologie, die ändert das Verständnis von Arbeit und sie durchdringt jede Arbeit mit Bedeutung, egal was du tust. Jetzt gehen wir auf die Seite vom Angestellten, vom Arbeiter. Wir alle haben irgendeinen Chef. Und wenn du selbstständig bist, ist dein Chef einfach der Kunde, oder? Du musst und willst für den Kunden arbeiten, damit er dir das kauft, was du anbietest. Und wir sind alle abhängig von einem Chef. Und wir wollen dem Chef gefallen. Und vielleicht hast du einen Chef oder ein Unternehmen. Hey, da lohnt es sich wirklich, für den oder für das Unternehmen zu arbeiten. Und du bist bereit, jeden Tag vielleicht noch eine Stunde anzuhängen, weil es einfach eine gute Sache ist da. Und dann gibt es auch Chefs und Unternehmen, die sind, ich kann es nicht anders sagen, die sind einfach Gurken. Die haben deine gute Arbeit gar nicht verdient. Oder? Und jetzt kommt Paulus und sagt, egal wie dein Chef ist, ist völlig egal. Egal, ob das eine Gurke ist oder ein Star. Und er schaut in die Haustafel, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und plötzlich sieht dein Arbeitstag völlig anders aus, weil du gar nicht mehr für diese Gurke von Chef arbeitest, weil du einen anderen Chef hast. Ich habe letzte Woche mit einer jungen Frau gesprochen, die hat einen Chef, der ist völlig launisch, im negativen Sinn. Sie arbeitet im Großraumbüro und er kommt mehrmals da in dieses Büro hinein und motzt über Kunden und über andere Mitarbeiter und zwar so laut, dass es jeder hört und es alle hören müssen. Und sie ist am Computer, muss Rechnungen stellen, muss Telefonate führen, muss Mails schreiben und während dieser Zeit ist es einfach schwierig. Und sie kommt jeden Abend nach Hause, verkriecht sich in ihr Zimmer und sie braucht eine ganze Stunde, bis sie wieder unten ist. Sie muss runterfahren, weil dieser Tag so anstrengend ist mit diesem Chef und dann werden andere auch noch angesteckt von diesem negativen Drive. Und ihr Mann hat natürlich ein Problem damit. Die kommt nach Hause und zuerst braucht seine Frau mal eine Stunde gar nicht. Die muss sich verkriechen und runterfahren. Aber Paulus sagt, schau mal Gottes Sicht von Arbeit an. Arbeit ist, wie du Menschen versorgst. Und wenn das der Fall ist, wenn der Kern deiner Arbeit eigentlich ist, ich versorge damit Menschen, dann hat es übertragen, der Sinn, Gott überträgt dir den Job, andere zu versorgen. Und dann ist er der wahre Chef. Und dann ist er der Chef hinter deinem irdischen Boss. Und wenn Gott der Chef ist, dann hast du einen Chef, der immer einen guten Arbeitstag verdient hat. Jeden. Da schreibt er ja vorher, setzt euch immer ein, tut immer eine gute Arbeit und, und. Und wenn Gott dein wahrer Chef ist, dann verändert das etwas in dir. Du wirst immer mit ganzem Herzen arbeiten. Du willst immer produktiv sein und du wirst immer dein Bestes geben. Und nicht nur dann, wenn du gerade deine Karriereleiter erklimmen kannst. Und nicht nur, damit du eine bessere Stellung bekommst, eine höhere. Und nicht nur, wenn deine Arbeit dich erfüllt und deinen Spaß macht. Und wenn wir das verstehen, dass wir letztendlich immer für Gott arbeiten, dann verändert das genau zwei Dinge. Vielleicht noch mehr, aber sicher zwei Dinge. Erstens, es macht dich frei. Dein Chef, der bestimmt nicht mehr deinen Wert. Und dein Chef bestimmt nicht deine Leistung. Und deine Leistung bestimmt auch nicht deinen Wert. Und auch schwierige Menschen können dir deine Würde nicht nehmen. Warum? Weil du weißt, mein eigentlicher Chef ist Gott. Und ich bin ihm wichtig und ich arbeite nur für ihn. Und dann kann ich sagen, ich mache heute eine gute Arbeit. Egal, wer mir zuschaut und egal, ob mir überhaupt jemand zuschaut, ich mache heute eine gute Arbeit, denn ich arbeite nur für einen und er schaut immer zu und das ist Gott. Und das ist Freiheit, wirkliche Freiheit. Und zweitens passiert ganz automatisch noch etwas sehr, sehr Praktisches. Denn wenn du so arbeitest, zuverlässig und ehrlich und mit Integrität und fleißig, auch wenn niemand zuschaut, dann sehen und spüren die Menschen das. Und dann passiert etwas ganz, ganz Ironisches. Wenn dein himmlischer Chef dir das Wichtigste ist und wichtiger als dein irdischer Chef, dann wollen diese irdischen Chefs genau dich haben. Du arbeitest gar nicht für sie, du arbeitest für Gott, aber deine irdischen Chefs wollen genau dann dich haben. Denn solche Menschen, die so arbeiten, fleißig, zuverlässig, mit Integrität, die sind selten. Diesen Gott zu ehren, um Menschen zu dienen. Und dann passiert diese entscheidende Sache. Du bist einfach kein Sklave mehr. Und du bist frei, weil du einem Chef gehörst, der selber zum Diener wurde. Der selber ganz, ganz niedrig wurde, damit Menschen wie du und ich frei werden. Das ist diese Sache mit Chef und Mitarbeiter. Es gäbe noch 100 Sachen zu dienen. Aber ich glaube, wenn wir das aufnehmen, wenn wir eine neue Sicht von Arbeit bekommen, dann wird es uns sowas vom frei machen. Weil das Evangelium macht uns frei. Es setzt uns nicht jetzt in diese neue Situation, okay, jetzt soll ich wirklich immer für Gott das Beste geben und es gut machen, damit Gott zufrieden ist. Nein, er gibt uns eine neue Sicht von Arbeit und die macht uns frei, weil wir für diesen Chef Gott arbeiten und nicht mehr Sklave von der Arbeit sind. Hey, lass uns beten. Gott, danke, dass du dich erniedrigt hast, um zu dienen. Und danke, dass es immer heißt, das Evangelium macht uns frei. Und lass uns eine neue Sicht bekommen von Arbeit. Weil du bist immer der Mittelpunkt. Dir sollen wir immer dienen. Und statt dass es ein Knorz wird, etwas, was wir auch noch tun müssen, setzt uns das in eine neue Situation, die all diese Bindungen zerstört und wir in wirklich wahrer Freiheit sind. Amen. Wir gehen nun jetzt in eine längere Zeit von Gebet und Lobpreis. Du kannst mal die Bibel hervornehmen, das im Ende Kolosser 3, Anfangs Kolosser 4 nochmals nachlesen. Wenn du Gebet brauchst und froh bist, dass jemand anders mal für dich betet, hinten im blauen Saal ist jemand, der bereit ist, für dich zu beten. Wenn du für die Welt beten willst, für das, was gerade alles Verrücktes passiert und sowas von unsicher macht, kannst du da drüben beten und du kannst einfach da mit uns zusammen im Worship sein und diesen gewaltigen Gott anbeten. Ich wünsche dir eine Zeit, in der der Heilige Geist dir etwas schenkt und du dich erniedrigst und sagst, okay, dieser Gott ist höher als alles andere. Ja, jetzt gehen wir zum einfacheren Thema. Das ist die Beziehungen in der Familie. Wir haben es vorher gesehen im Alten Testament oder überhaupt in der Bibel, wie einfach das ist. Eltern und Kinder, und wir starten gleich mit den Eltern. Und wenn du jetzt denkst, ja, ich habe keine Kinder und so weiter, ich bin immerhin ein Kind von jemandem oder Großeltern oder weiß ich was. Also, da steht, ihr Eltern seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Es heißt in anderen genaueren Übersetzungen auch, reizt sie nicht zum Zorn, sonst verlieren sie den Mut. Eine Art, ein Kind wütend zu machen, zornig zu machen, ist, du bist einfach extrem streng, du verlangst Disziplin, du bestrafst, du hast unvernünftige Forderungen, Machtmissbrauch, ständiges Nörgeln am Kind herum, du demütigst dein Kind, du bist unsensibel und dann wird dein Kind wütend, immerhin innerlich. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, ein Kind wütend zu machen, wenn du zu nachsichtig bist. Wenn du einfach alles laufen lässt, wenn du nicht konsequent bist mit deinen Kindern, wenn du Angst hast davor, dass deine Kinder dich nicht gern haben, weil du eben zu streng bist, oder wenn du darum genau dein Kind verwöhnst. Das ist so die perfekte Art, ein Kind großzuziehen, das wütend wird, weil es dann mit diesem Anspruchsdenken aufwächst. Und dann wird es größer und du schickst es in die Welt hinaus und es merkt plötzlich, die Welt gibt mir gar nicht alles. Extrem komisch, oder? Es bekommt gar nicht alles, was es möchte. Extrem komisch, oder? Wir haben immer alles bekommen, was wir möchten. Es wird nicht verwöhnt, wie bei den Eltern. Und dann wird es eben auch wütend. Hä? Ich bekomme gar nicht alles. Was ist auch los? Meine Eltern gingen anders mit mir um. Oder meine Eltern haben mir alles gegeben. Die haben mich falsch erzogen. Also Überdisziplinierung und Unterdisziplinierung macht ein Kind wütend. Beides macht ein Kind wütend. Also Zuwendung ist schon wichtig. Aber Disziplin ist auch wichtig. Beides gehört zusammen. Und Paulus stellt also die indirekte Frage, wozu eigentlich? Warum Zuwendung und wozu Disziplin? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Dein Kind soll lernen, was richtig ist. Denn Erziehung hat immer ein Ziel. Das Ziel ist, dass sie irgendwann ohne uns stehen können. Als erwachsene Menschen. Und zwar reif und selbstständig und eben erwachsen. Und das passiert nicht nur durch Zuwendung und es passiert nicht nur durch Strenge. Es passiert, wenn wir ihnen zeigen, das ist richtig. So kannst du leben. Ein Theologe, Stanley Hauerwas, hat mal gesagt, etwas sehr Treffendes, hat gesagt, Eltern können sich irren. Also nicht ich, aber die anderen Eltern. Und natürlich, sagt er, vielleicht merken Kinder später, meine Eltern, die lagen in gewissen Dingen falsch. Das hast du und ich auch gedacht bei unseren Eltern, oder? Und das kann passieren, das wird sogar oft passieren, aber etwas anderes wäre noch viel schlimmer, wenn Kinder aufwachsen mit der Idee, dass gar nichts richtig oder falsch ist. Wenn sie keine Ahnung haben davon. Kinder brauchen jemanden, der sagt, das ist richtig, so kannst du leben. Und als Eltern sagen, das stelle ich mir vor, wäre ein guter Weg. Und dann sagt er, weißt du was? Vielleicht wachsen werden die Kinder groß und sagen, 80% von dem, was meine Eltern gesagt haben, das übernehme ich. Und vielleicht auch nur 50%. Oder vielleicht auch, wenn es schlecht läuft, nur 30%. Das kann ich übernehmen. Aber das ist auch okay. Dann haben sie immerhin gelernt, selbst zu denken und selbst Entscheidungen zu treffen. Dann sind sie auch erwachsen geworden. Aber wenn deine Kinder nur verwöhnt werden und du ihnen alles überlässt und gar nicht sagst, was ist gut, was ist falsch, was ist richtig, was ist falsch und gar keine Disziplin haben, dann haben sie keine Ahnung. Also wenn man die Kinder nur verwöhnt und ihnen alles überlässt oder wenn sie nur diszipliniert werden und man sie damit klein macht, dann ist es keine echte Erziehung. Dann werden sie wütend, weil beides eben nicht passt. Und dann wendet sich Paulus auch an die Kinder. Das ist das größere Thema jetzt. Weil du bist immer auch ein Kind. Alle waren ein Kind, außer Adam und Eva, oder? Da steht dann, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn das freut den Herrn. Und das ist ein Auftrag, der kommt von weit, weit, weit vorher, von den 10 Geboten schon, wo steht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Jetzt bei einer Kinderwoche, nicht bei uns, aber irgendwo sonst, hatte man eine Kinderwoche und man ging von Haus zu Haus, hat geklingelt und gesagt, hey, wir machen ein cooles Programm mit deinen Kindern, wir nehmen sie mit und wir bringen sie am Nachmittag wieder zurück, aber die haben einen coolen Morgen gehabt. Und die meisten Eltern haben gesagt, cool, gute Sache, haben einen ruhigen Morgen, Kinder sind weg, gut. Aber ein Mann hat sofort gesagt, nein, keinen Fall, weil mein Vater hat mich immer in die Kinderwoche, in die Kirche gesendet und das will ich nicht für mein Kind. Mein Kind wird nie eine Kirche betreten. Und das ist traurig, weil dieser Mann war immer noch wütend auf seinen eigenen Vater. Und er hatte immer noch diese Vorstellung, mein Vater bestimmt mein Leben. Und das will er nicht. Und er dachte, ich bin frei. Jetzt entscheide ich, was mit meinem Kind passiert. Aber wenn deine Entscheidung immer noch darauf basiert, auf die Wut auf deine Eltern, weil die etwas getan haben, was du nicht willst, dann bist du nicht wirklich frei. Dieser Mann dachte, jetzt entscheide ich, jetzt habe ich das Sagen. Aber er war nicht frei, weil er immer noch wütend war auf seinen Vater. Und wenn du immer noch diese Wut hast auf deine Eltern, dann könnte es sein, dass dein Erwachsenwerden noch gar nicht richtig zu Ende ist. Vor ein paar Tagen habe ich so im Flur gehört, wie mein Sohn in der Küche sagte, ich habe den perfekten Vater. Und ich bin so 10 Zentimeter gewachsen innerlich, oder? Und gedacht, ah, endlich hat es begriffen. Endlich, oder? Und dann sagt er zu mir, aber das bist nicht du. Und ich bin innerlich wieder 10 Zentimeter gesunken. Hat noch kurz gedacht, was hat meine Frau damals getrieben, oder? Und dann hat er gesagt, ich meine dank Gott. Super, oder? Und Vater und Mutter ehren heißt nicht, oder ehren heißt nicht, dass ich immer gehorche. Aber ehren heißt, ich bringe Respekt gegenüber meinen Eltern. Vor allem meine ich das jetzt, wenn wir erwachsen sind. Das heißt nicht immer oder vielleicht gar nicht mehr gehorchen, aber es heißt Respekt ihnen gegenüber bringen. Gib deinen Eltern Respekt, auch wenn du das vielleicht gar nicht möchtest. Verzeih ihnen, auch wenn sie vielleicht ganz viele Fehler gemacht haben in der Erziehung. Denn wenn du ihnen nicht verzeihst, dann werden sie dich immer noch kontrollieren. Vielleicht gar nicht äußerlich, aber in dir drin werden sie dich immer noch kontrollieren. Und du sprichst vielleicht nicht mal mehr mit deinen Eltern. Aber wenn du immer noch wütend bist auf sie, dann haben sie immer noch Macht über dich. Und du bist noch gar nicht erwachsen und du bist gar noch nicht frei. Frei von deinen Eltern. Also Christsein bedeutet nicht nur so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Frieden haben im Herzen oder ein paar gute Gefühle. Denn das Evangelium, das verändert alles. Auch deine Beziehung zu deinen Eltern und deine Beziehung zu deinen Kindern. Und wenn wir so leben und wenn wir so eine Familie sehen, dann werden wir frei. Die Frage ist natürlich, wie liebt man seine Eltern? Und ist man nicht so abhängig von ihnen, aber auch nicht voller Wut auf sie? Und wie liebt man seine Kinder richtig? Auch nicht so kontrollierend, aber auch nicht gleichgültig und ihnen alles überlässt. Und alles kommt am Ende wieder auf eine Frage hinaus. Wer ist dein Vater? Wer sind deine Eltern? Und wenn dein Herz immer noch davon abhängt, ob deine Eltern dich richtig anerkannt haben, wenn dein Herz immer noch davon abhängt, haben dich deine Eltern auch geehrt, haben sie dich genug geliebt? Oder wenn du immer noch verbittert bist, weil sie das nicht getan haben, dann hält dich das immer noch gefangen. Dann hast du immer noch diese Fessel an den Händen und deine Eltern haben immer noch die Macht über dich. Aber dieses Evangelium, das sagt etwas ganz anderes. Hey, das sagt, du hast einen wahren Vater, diesen Vater im Himmel. Und wir wissen das wegen Jesus. Denn Jesus ist der wahre Sohn. Und am Kreuz hat er die Liebe seines Vaters verloren und hat gemerkt, der Vater ist weg. Warum hast du mich verlassen, hat er geschrien. Und er hat die Liebe seines Vaters verloren, damit wir diese Liebe bekommen, damit wir die Kinder des Vaters sein können, damit wir in seine Familie hineinkommen und damit wir wissen, wir sind geliebt und wir sind angenommen und wir gehören dazu, wir gehören zu dieser Familie vom Vater, wir sind ein Teil davon und wir haben diesen wahren Vater, der richtig erzieht und der richtig uns liebt und der dich sieht, wie du bist und dich annimmt, auch wenn das deine Eltern vielleicht zu wenig getan haben. Und wenn diese Liebe in unser Herz hängt, in dein Herz, in mein Herz, dann verändert sich alles, was du denkst über deine Eltern, was du denkst über deine Kinder. Und du musst nicht mehr verzweifelt sein und nicht mehr verzweifelt die Anerkennung deiner Eltern suchen. Und du musst deine Kinder auch nicht kontrollieren und dich dauernd sorgen über sie. Dann bist du eben frei, deine Eltern richtig zu lieben und deine Kinder richtig zu lieben. Weil du weißt, du hast bereits einen vollkommenen Vater. Jetzt nehmen wir diese zwei Teile von der ersten Predigt, von der zweiten Predigt noch zusammen. Und ich hoffe, in irgendeiner Weise, bei irgendeinem Thema hat der Heilige Geist zu dir gesprochen, vielleicht auch bei zwei, drei Themen. Das überlasse ich dem Heiligen Geist natürlich. Aber zum Teil, zum Schluss, zum das Takeaway, was du mitnehmen kannst. Wenn Gott dein guter Vater ist, dann kann er dir das sein. Kann er das sein, was du bei deinen Eltern vermisst hast. Und er kann dir helfen, dass du jetzt einen guten Vater hast oder eine gute Mutter hast. Aber auch ein guter Vater, eine gute Mutter bist für deine Kinder. Und noch zum ersten Teil nochmals, wenn Gott dein wirklicher Chef ist, dann kannst du selbst ein guter Chef sein und deinen Mitarbeitern, das sagte Paulus, auf Augenhöhe als Mensch betrachten, auch wenn du andere Aufgaben hast, auch wenn du etwas zu sagen hast, aber als Mensch bist du auf Augenhöhe mit deinen Mitarbeitern. Und wenn Gott dein wahrer Chef ist, dann bist du frei davon, irgendwelchen anderen Chefs zu gefallen und immer noch zu leisten und dich zu beweisen, dann bist du frei. Amen. Jesus, sprich zu uns jetzt nochmals durch deinen Heiligen Geist, dass wir etwas mitnehmen können von dem, was dieser Paulus als Haustafel aufgestellt hat, weil es so wertvoll ist und weil es alles verändert, weil deine Botschaft frei macht, weil das Evangelium uns frei macht. Hey, und lass uns in diese Woche hineingehen. Verändert arbeiten, verändert Vater und Mutter sein, verändert Kind sein, weil du uns all das gibst, was wir sonst suchen und vermissen. Dein Evangelium verändert alles und die Ketten zerfallen und wir sind frei. Danke Gott, viel, viel Maß für das. Amen.